Ich sage immer den Eltern, hey, desto besser es euch persönlich geht, desto besser könnt ihr koregulieren, desto besser könnt ihr auch Beziehung herstellen, desto besser seid ihr überhaupt mit dem Kind unterwegs. Also immer zuerst bei euch schauen, was braucht ihr, und dann könnt ihr das auch wieder weitergeben.
Elternfragen.
Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Vielleicht kennst du den Moment. Du sitzt mit den Kind, mit deiner Partnerin, einem Partner am Tisch und gefühlt aus dem Nichts fängt das Kind an umschreien, schmeißt sich auf den Boden und lässt sich nicht mehr beruhigen. Auch ich kenne diesen Moment gut und sie haben mich und meine Frau immer wieder an unsere Grenzen gebracht. Ich rede von der bekannten Trotzphase. Und die kann Eltern ganz schön herausfordern. Sie bringt nämlich ganz viel Unsicherheit und Erschöpfung mit sich. Wenn ich mit anderen Eltern im Gespräch bin, dann kommt häufig die Frage, was machen wir als Eltern falsch, dass unser Kind so reagiert? Oder eine andere ist, wie kann ich einem Kind in so einem Moment liebevoll begegnen? Ich bin der Dodo Albrecht und rede in dieser ersten Folge von unserem neuen Podcast «Elternfragen» mit der Jeanette Papadopoulos über die Trotzphase und Fragen, die wir uns als Eltern häufig stellen. Und übrigens, weil das ja unsere erste Folge ist, sind die Fragen hauptsächlich von mir gekommen. Jetzt hast aber du die Möglichkeit, uns deine Fragen rund ums Elternsein zu stellen. Also, let's go. Aber jetzt zurück zu der Jeanette Papadopoulos. Sie ist psychosoziale und individualpsychologische Beraterin und weiss genau, was hinter dieser Trotzphase steckt und wie wir unsere Kinder in genau diesem Moment mit ganz viel Liebe begleiten können. Wir reden darüber, wieso Beziehung viel mehr verändert als ein ständiger Machtkampf, warum wir lernen, die starken Gefühle verstehen und wie wir das Ganze auch aus einer göttlichen Perspektive sehen. Wenn du dir also wünschst, dein Kind nicht perfekt erziehen, sondern liebevoll, dann bist du in diesem Podcast genau richtig. Jeanette Papadopoulos, danke vielmals, darf ich da sein bei dir, in eurem Atelier. Ich habe als erstes gerade eine Frage an dich. Kennst du das mit der Trotzphase?
Ja, aber das ist schon lange seither. Nur sind meine Kinder jetzt in der Pubertät und man sagt eben, Pubertät ist so wie die zweite Trotzphase. Also man kann das ein bisschen vergleichen.
Okay.
Einfach noch mal ein bisschen extremer, weil sie ein bisschen grösser sind.
Wie würdest du dich vorstellen?
Ich würde mich vorstellen als individualpsychologische Beraterin, aber auch psychosoziale Beraterin. Das habe ich neu abgeschlossen seit letztem Jahr. Und als Familienfrau, Theaterfrau, Hundefrau und einfach Menschenfreund. So. Genau.
Es geht ja heute um das Thema Trotzphase. Ich kenne das momentan gerade sehr gut. Unser Kleinste ist gerade in dieser Phase. Aber was versteht man eigentlich genau unter dieser Trotzphase?
Hey, Trotzphase sagt man heutzutage oft Autonomiephase. Es ist eigentlich so die erste Phase, wo das Kind autonomer wird, selbstständiger wird und eben den eigenen Willen entdeckt. Und das spürst du nachher in dem eben Trötzeln. Mhm. Es ist aber so, dass das Kind das nicht extra macht.
Also es ist so wie so ein bisschen unüberlegt oder beziehungsweise es weiss gar nicht, was macht.
Es kann nicht anders. Also es entdeckt so die Welt langsam und wird selbstständiger. Man kann auch sagen Freiheitentdeckung, wenn man jetzt nach Erik Erikson geht, der das Stufenmodell von der Identitätsentwicklung hat. Und dann hast du immer den Konflikt zwischen das, was das Kind will und das, was die Umwelt will. Und der Konflikt ist, dass das Kind vielleicht links will und ihr als Eltern sagt, wir gehen rechts. Und jetzt kommt es in den Stress rein und kann das gar nicht handeln aufgrund von der Hirnentwicklung, weil so weit ist es noch nicht, dass mit Frust oder Impulskontrolle kann umgehen. Und dann ist er noch sehr egozentrisch unterwegs. Das heisst, es kann sich noch nicht in dich hineinversetzen. Also wenn er etwas will, das Kind, oder das Kind etwas will, dann will es, und zwar gerade sofort. Und dann musst du dir das eben vorstellen wie ein Computer, wo du irgendwo überlastet, weil du zuerst rumdrückst. Das ist wie ein Systemzusammenbruch, das Trötzeln dann.
Jetzt gibt es ja ein gewisses Alter, wo die Trotzphase so ein bisschen auftritt. Was würdest du sagen, wo fängt das an und wo hört das dann als aus der älteren Sicht endlich dann mal auf?
Ja, du kannst etwa zwischen 2 und 4 sagen. Das kann aber schon 1,5 sein, bis irgendwie 3. Also es ist nicht ganz, aber ungefähr bei 4 solltest du dann so langsam merken, dass es einfacher wird.
Kann denn die Trotzphase später wieder mal kommen?
Hey, also in dem Sinn ja nicht mehr. Eben in der Pubertät, sagt man, ist es wieder so eine Phase, wo es dann wirklich um das Ablösen geht von den Eltern. Aber das ist dann ziemlich anders. Dort haben sie aber auch starke Stimmungsschwankungen, die Pubertierenden. Aber sonst in dem Sinn nicht mehr. Und es ist gut, wenn die sehr gut begleiten, die Phase, weil alles, was sie dort lernen, und du ihnen kannst mitgeben, das kannst du dann auch festigen und das bleibt für nachher. Also du hast es nachher wie einfacher.
Mhm. Was würdest du jetzt sagen, was passiert jetzt da so emotional vielleicht auch oder auch entwicklungspsychologisch im Kind rein?
Also sie lernen wirklich so den Umgang mit dem Frust auch. Also ich habe jetzt vorher gesagt, sie können es noch nicht, aber
ja, genau.
Es ist auch ein gutes Lernfeld. Sie müssen wie lernen, mit dem umzugehen. Und das können sie nur, wenn sie immer wieder an eine Situation kommen, die frustrierend ist. Würdest du ihnen jetzt alles wegschaufeln, dann können sie es nicht lernen. Außerdem ist das eine gute Phase, um selbstbewusst zu werden. Also später wirklich können sagen, hey, ich weiss, was ich will. Mhm. Also wie so zu lernen, dass ich etwas kann bewirken kann. Je nach Begleitung, die wir Erwachsene machen.
Also ist es wichtig, dass man die Trotzphase durchmacht, dass man irgendwo durch ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen die Stärke überkommt als Kind, dass man das nach später auch ein bisschen sich durchsetzen kann?
Ja, es geht wirklich fest darum, dass man lernt, hey, ich kann etwas bewirken. Also man nennt sich das so Selbstwirksamkeit. Ich kann etwas leisten, ich kann etwas bewirken und das gibt wiederum ein gutes Gefühl. Und wenn du jetzt immer in der Autonomiephase am Kind alles abklemmst, eben immer den Willen brichst in dem Sinn, immer sagst, es geht immer nach dem Willen der Eltern, dann kann es das wie nicht gut entwickeln. Dann hat es immer das Gefühl, okay, es geht nie so, wie ich will. Und man nennt das so ein bisschen den Scham, der dann so ein bisschen mit sich schwingt. Und somit wirst du einfach weniger selbstbewusst später.
Ah, spannend. Jetzt ist ja das für Eltern extrem herausfordernd. Ich kenne es so gut. Ich komme dann häufig an meine Grenzen, meine Frau genau gleich. Warum wirkt sich das Verhalten für die Eltern so herausfordernd an?
Also ich habe das Gefühl, es sind ja immer Gefühle, die es bei uns Erwachsenen auslöst. Und oft ist es so ein hilfloses Gefühl oder ohnmächtig. Und das sind beides Gefühle, wo du eben, wie es schon sagt, du weißt nicht mehr, wie weiter. Du bist so fremdbestimmt, dass wir Erwachsenen haben ja mittlerweile sind wir uns gewöhnt, dass wir doch sehr gut selber entscheiden können, wo wir hinwollen oder wo wir durchwollen und auch so ein bisschen unsere Gefühle können gut regulieren. Jetzt werden wir aber so durchs Kind wie fremdbestimmt. Und die ganzen starken Gefühle können sich auch auf uns übertragen. Also, dass wir die wie so aufsaugen und uns dann auch in die gleiche Thematik hineinbegeben.
Also, dass wir selber auch in eine Trotzphase hineinkommen, fast.
Jetzt nicht gerade Trotzphase, aber so ein bisschen überfordert werden und dann für den Moment auch nicht wissen, woher jetzt mit dem Ganzen, mit diesen Gefühlen. Und dann kommen natürlich auch Sachen auf wie, ui, was denkt jetzt der Nachbar nebendran? Hilfe, da kommt es ein bisschen darauf an, was hast du für Wertvorstellungen? Wenn noch etwas drin spielt, ist es viel strenger. Also wenn du so ein chilliger Typ bist, weißt, der sagt, du bist mir eigentlich gleich, was links und rechts läuft und im Migros dein Kind sich am Boden schmeißt und du sagst, oh, ist nicht so schlimm, dann bist du auch ruhiger, wie wenn du sagst, ui nein, was denken jetzt alle anderen von mir, oder?
Du hast es jetzt gerade angesprochen, Migros. Ich erlebe die Trotzphase jetzt hauptsächlich zuhause, so am Esstisch, gerade zu Mittag, zu Nacht. Aber eben, du hast das Mikro angesprochen, die Trotzphase kann überall passieren.
Sie kann überall passieren, aber es ist schon so, dass gewisse Kinder das mehr im sicheren Rahmen machen.
Also im eigenen Heim.
Genau, mehr im eigenen Heim. Aber es gibt schon auch Kinder, die das aussen zeigen. Also es ist ein bisschen verschieden.
Würdest du jetzt sagen, es macht einen Unterschied, ob sie es jetzt aussen machen oder dort drinnen machen, die Heim machen?
Ja,
so vom Verhalten her.
Vom Verhalten vielleicht weniger, weißt, aber für die Eltern ist sicher die Heim einfacher, weil es ist der geschützte Rahmen, also du fühlst dich dort ja auch wohler. Und draussen ist es halt anstrengender. Oder eben, wir haben dann die Blicke der anderen Leute noch ein bisschen mehr.
Mhm. Warum eskalieren jetzt die Konflikte? Also ich spüre das häufig die Heim. Man ist vielleicht gestresst. Man hat die Grosse ist heimgekommen, der Mittler hat auch ein Problem, der Kleinste ist irgendwie gerade ein bisschen untergegangen, man hat den Stress mit der Nacht kochen, zu Mittag kochen. Man ist sonst schon gestresst. Warum eskalieren so Situationen häufig dann?
Ja, du hast dann einfach ein dünneres Nervenkostüm. Du selber als Erwachsene bist dann nicht so parat, vertreibst es weniger. Eben bist gedanklich ja meistens schon einen Schritt weiter, sondern dazu. Die Kinder sind ja immer sehr im Hier und Jetzt, wir Erwachsene aber nicht. Und sie kommen dann gar nicht mit unserer Geschwindigkeit und finden dann, jetzt geht es gar nicht mehr, eben wieder der Systemzusammenbruch. Und wir haben aber null Kapazität, um jetzt das auch noch zu büscheln, weil wir eh schon im Stress sind.
Und dann ist es ja mega schwierig, irgendwie mit dem umzugehen, weil man ja die eigenen Gefühle als Erwachsener irgendwie sollte in den Griff bekommen. Und gleichzeitig ist das Bedürfnis vom Kind, was braucht das Kind in so einem Wutanfall, in so einem Trotzanfall?
Du hast es jetzt super gut angesprochen. Wir Erwachsenen haben unsere Gefühle und unsere Wut oder Stress oder was es ist. Und eigentlich sollten wir das Kind koregulieren. Das bedeutet, wir müssten ihre Gefühle können büscheln, nehmen, stabilisieren. Jetzt, wenn du aber selber so krass am Hadern bist, ist es schwierig, auch noch das Kind koregulieren. Also wichtig wäre dort eigentlich vor allem mal zu schauen, wie tun ich mich selber regulieren für den Moment, weisst. Weil das sind oft Strategien, die wir vielleicht nicht gelernt haben als Kind, wo wir selber nicht so genau wissen, was mache ich eigentlich, wenn ich so eine Wut komme. Oder Strategien, die da mit dem Kind eben nicht funktionieren. Also jetzt wie nochmal zu überlegen, was brauche ich eigentlich? Und dort hilft es schon mal, wenn du merkst, es ist nicht persönlich. Also das Kind greift nicht dich als Person an, es kann einfach gerade nicht anders. Das hilft mir immer schon fest, weißt, zu wissen, es geht nicht um mich oder das Kind liebt mich nicht mehr, sondern es kann jetzt nicht anders. Und dann kannst du es wieder anders nehmen und sagen, okay, wichtig ist, dass ich dabei bleibe, dass ich sage, hey, ich verstehe dich, es ist wirklich eine mega mühsame Situation. Aber du musst es nicht korrigieren oder du musst nicht, wenn jetzt der Kind den Schleckstängel will und du findest, nein, jetzt gibt es keinen mehr, musst du ihm den Schleckstängel nicht geben. Also, ist nicht die Idee. Aber die Idee ist, dass wir sagen, okay, ich sehe, das regt dich jetzt gerade mega auf oder ist gerade schwierig für dich. Und einfach dabei zu bleiben. Ja. Und dann ist es halt sehr verschieden. Nicht jedes Kind braucht das Gleiche.
Also, der eine braucht vielleicht mehr Zuwendung, ein anderer braucht dann Auszeit. Was würdest du jetzt sagen? Eben, jetzt ist das Kind in dieser Trotzphase. Wie lange kann so eine Trotzphase andauern? Also, ich sehe, die ist manchmal unterschiedlich. Jetzt gerade bei unserem. Da kann sie, er braucht einfach eine Umarmung, dann ist es nach einer Minute fertig. Aber es kann auch sein, dass er eine Viertelstunde einfach nur noch am Ausrasten ist.
Hey, also ich habe schon von Eltern gehört, die mir gesagt haben, es geht eine Stunde.
Krass. Wirklich,
die haben eine ganze Stunde ein tobendes Kind gehabt. Ich habe das jetzt weniger gehabt. Mein Sohn hat es dafür sehr extrem ausgelebt. Weißt du, so wirklich mit dem Kopf am Boden schlagen, aber dann einfach sehr kurz, intensiv und kurz. Und meine Tochter hat schon länger, aber sie hat wirklich dich als Mensch braucht, also als Mama oder als Papa, sie musste haben, dass sie einen Arm nimmst, dass er sagt, ich kann dich lieb. Das hat sie einfach gebraucht. Und andere brauchen aber wirklich, dass man sie ja nicht anlangt, weil dann wäre es noch stinkiger, wenn da noch einer kommt und findet, ah. Also das muss man ein bisschen ausprobieren beim eigenen Kind. Was braucht mein Kind? Und irgendwann weisst du es. Und ja, wenn jetzt eine Stunde lang das musst wie aushalten, dann ist es natürlich gut, wenn du vielleicht wirklich Kopfhörer anhörst, selber Musik los ist. Einfach, dass du dich kannst büscheln.
Also es geht in dem Moment eigentlich viel mehr darum, wie du mich als Erwachsener eigentlich wahrnehme und wie gehe ich mit meinen Gefühlen um, als dass das Kind sich ändern
müsste. Mhm. Das Kind kannst du nie verändern als Erwachsener. Also wir können immer nur uns verändern. Und wenn wir uns verändern, gibt es oft eine Veränderung beim Kind. Jetzt, gell, die Trotzphase oder eben die Autonomiephase, die ist schon einfach, die gehört dazu. Weil es ist wirklich so das erste Mal, wo sie merken, hey, eben ich kann links und du gehst rechts. Und so das bewirken können. Und dann haben sie aber noch die sprachliche Barriere. Sie können sich noch nicht so gut verständigen. Und eben die ganze Thematik, die ich vorgesagt habe, mit Frustrationstoleranz, Impulskontrolle. Also es ist schon eine Zeit, wo sie einfach werden an ihre Grenzen stoßen, weil sie es von der Hirnentwicklung noch nicht anders können. Aber es macht viel aus, wie gehst du als Erwachsener damit um? Eben, wie fest nimmst du es persönlich? Oder sagst, hey, was soll jetzt das wieder? Oder wie fest kannst du sagen, oh ja, ich merke, jetzt ist es gerade einfach überlastet. Also wenn wirklich wie der Computer, ich sage es wirklich oft so, oder das Navi, weißt du, wo einfach die Route nicht neu berechnen kann. So ein bisschen so.
Error.
Ja, genau.
Genau. Ich finde es mega einen spannenden Punkt, dass du eben sagst, das Kind, oder ich nehme das so ein bisschen aus dem raus, was du gesagt hast, das Kind wird in dem Moment eigentlich so ein bisschen, am Kind wird zuerst mal so ein bisschen bewusst, ich bin ein eigenes Individuum und ich habe ein Gefühl, ich kann mich für etwas entscheiden.
Mhm.
Also ein spannender Punkt eigentlich, wo das so ein bisschen anfängt.
Ja.
Du hast vorhin noch kurz angesprochen, wenn das Kind einen Schleckstängel will und jetzt willst du ihm den nicht geben, ist ja irgendwo eine Grenze setzen. Wie können wir Eltern jetzt Grenzen setzen, ohne dass wir vielleicht Beziehung zwischen unserem Kind können, gefährden?
Hey, gell, ich sage ich komme von der Individualpsychologie und dort gehen wir von der gleichwertigen Haltung aus. Die ist mir ganz wichtig, dass wir uns mal überlegen, wie stehe ich eigentlich dem Kind gegenüber? Also, will ich mich jetzt so als Oberhaupt anschauen, die hierarchische Sache, so das Autoritäre? Oder stelle ich das Kind auf den Thron? Und ich bin wie unten dran. Und ich finde, wenn du gleichwertig bist und auch so deine Grenzen überlegst, Dann ist es nochmal ganz anders. Also du überlegst dir dann, wie gut, welche Grenzen setze ich. Sind es einfach willkürliche Grenzen oder sind es Grenzen, die Sinn machen? Und gell, ein Kind kann ja nicht mit zwei schon entscheiden, ist jetzt ein Schlägstängel gesund, ist es gut, also ja, wie viel darf ich haben? Und du als Erwachsener weisst, hey, Zucker müssen wir irgendwo regulieren. Wenn es vielleicht dann der fünfte Schlägstängel hat, kumpelt es nur noch im Zeug umeinander oder schon viel vorher. Also du musst ja wie so ein bisschen abschätzen, was vertreibt mein Kind. Und das ist auch der Rahmen, ich sage immer, das ist der Rahmen, den wir als Erwachsene auch geben müssen. Und das ist auch nicht beziehungsschädigend, wenn du den anständig weißt, mitgibst, eben gleichwertig, freundlich, respektvoll, überlegt. Und dann braucht es aber den Rahmen, weil wenn es keinen Rahmen hat, dann ist es wie ein Auto, das einfach keine Leitplanke hätte. Also weißt du, jetzt auf der Autobahn ist das ein komischer Vergleich, aber wenn du jetzt einfach irgendwo nirgendwo rausfährst, dann kannst du einfach fahren. Es gibt wie keinen Halt, oder? Und wenn das Kind nie Grenzen spürt, dann probiert es immer noch mehr das Verhalten aus, bis du irgendwann eine Grenze setzt. Und das wird halt immer extremer. Darum Grenzen sind mega wichtig, damit sie können sagen, hey, ja, bis daher weiss ich, kann ich und weiter darf ich eigentlich nicht.
Also es ist wie auch wichtig, dass wir Eltern das wahrnehmen und die Grenzen setzen, dass wir auch akzeptiert werden vom Kind irgendwie, dass wir wieso die Autorität nicht verlieren.
Die Autorität hat ja schnell mal das inbegriffen, wir stehen oben am Kind. Jetzt gibt es aber den Keimo mehr, ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Das ist ja die neue Autorität, der bringt das Wort ja wieder rein. Und wir dürfen das schon reinbringen, solange die Haltung stimmt. Ich glaube, es ist immer wichtig, zum überprüfen, wie ist meine Haltung. Also sehe ich das Kind auf Augenhöhe von mir, oder eben sehe ich mich oben am Kind. Wenn dich aber auf Augenhöhe siehst, kannst du es schon so vergleichen. Es geht wirklich darum, dass das Kind nur lernen kann, eben ein bisschen, was ist richtig und was ist falsch, indem wir ihm das vorleben, aber auch aufzeigen, wo bist du jetzt drüber gegangen. Es weiss es ja wie nicht. Im Rucksack hat es noch keine Erfahrungen drin. Oder? Es kann noch nichts nehmen und sagen, ah ja, habe ich schon mal gemacht, ist nicht so schlau. Also lernt alles durch unsere Erwachsenen. Und ich sage immer, wir wollen ihnen die Welt zeigen, wo du darfst nicht und was ist gefährlich. Und das ist auch unser Auftrag. Darum ist es schon auch wichtig, oder, dass wir ihnen wie das auch die Grenzen setzen. Und es gibt ihnen wirklich Sicherheit und Halt, weil sie wissen dann, was darf ich und was darf ich nicht. Viel mühsamer ist es, wenn du als Eltern selber nicht so recht weißt, wie viel lerne ich jetzt durch. Weil dann bist du jeden Tag unterschiedlich und das Kind kann sich nie etwas umheben. Einmal sagt der Papi, ja, darfst 10-mal Fernsehen schauen, einmal nur einmal. Und das Kind weiss ja dann wie nie, warum jetzt 10-mal? Warum nur einmal? Oder das macht es viel schwieriger.
Also ist es wie wichtig auch, dass man mit der Partnerin, mit dem Partner auch ganz klar sagt, was sind unsere Grenzen, wo sind unsere Linien, dass man das miteinander anschaut.
Am besten. Also wäre am schönsten, wenn ihr so die Familiengrenzen, Familienwerte habt. Natürlich das Kind, die sind ja sehr clever, sind auch sehr gut im Beobachten und sie merken sehr schnell, ah, beim Papi darf ich 5-mal Fernsehen schauen, bei Mami nur einmal. Oder bei mir haben sie auch schnell herausgefunden, mit der Mami kann man immer verhandeln beim Fernsehen schauen, beim Papi nicht. Also das spürt sie schon. Aber es ist natürlich einfacher, wenn ihr selber die gleichen Regeln habt, dann habt ihr auch weniger Konflikte untereinander oder pfuscht einander nicht rein. Oder das gibt es ja dann auch, dass der eine sagt, nein, aber sicher nicht, während du findest, ah, ist doch noch nicht so schlimm. Das wäre dann ungünstig, so vor dem Kind das austragen, oder?
Mhm. Jetzt hast du eben gesagt, man muss dem Kind die Grenzen setzen, man muss dem Kind auch vielleicht aufzeigen, wo sind die Leitplanken, die man als Eltern gesetzt hat. Jetzt kann man das ja nicht in der Trotzphase machen. Wann würdest du das ansprechen?
Also eben, sinnvoll ist wirklich das Vorleben. Jetzt ganz die kleinen Kinder, da kannst du nicht an sitzen und sagen, so, jetzt halten wir da, ich sage immer Familienrat, weißt, das macht man so ab dem Kindergarten. Aber mit den ganz kleinen kannst du das wirklich nicht machen. Und dort geht es einfach um das Vorleben. Und auch mal aufzeigen und sagen, oh Moment, das möchte ich nicht, das geht nicht. Oder mal ein Kind aus einer Situation rausnehmen, anstatt so explizit sagen, hast du wie etwas falsch gemacht, sondern mehr sagen, hey Moment, komm, ich geh mal da her. Also wenn es jetzt immer an einer Pflanze rumrupft, kannst du es auch einfach mal wegnehmen, anstatt 10-mal Nein zu sagen. Also dort kann man wie so ein bisschen schauen, wie macht man das schlau. Man kann schon mit Bildern arbeiten, weißt, dass man wirklich bildlich die Regeln auch hat. Zum Beispiel nicht hauen, dass man dann wirklich dort das Bild dazu nimmt und man kann dem Kind langsam zeigen, wenn es etwas macht, hey, look, das möchten wir nicht. Das ist unsere Familienregel. Aber das Vorleben ist eigentlich immer das Beste.
Jetzt komme ich häufig in die Phase oder in den Moment rein, der Kleine tut blöd am Tisch, will nicht essen, hat jetzt gerade keinen Bock, dass ich ihm jetzt die Brätkügel auf den Herdöpfelstock drauf tue, er hat sie nebendran haben und es rastet aus, es kommt zu einer Trotzphase. Ich komme schnell in die Situation, dass ich sage, so, jetzt gehst du ins WC, gehst dich beruhigen. Warum helfen die Strafen in dieser Phase gerade nicht weiter? Gibt es da Alternativen?
Ja, für das Kind ist es schwierig, den Zusammenhang zu sehen. Also wenn du jetzt sagst, beim Essen, hey, geh ins WC, hat das null Zusammenhang mit dem, was am Tisch passiert ist für das Kind. Es kann es wie nicht verstehen, ja, warum jetzt WC gehen, wenn ich das Problem da ist. So. Es ist wie nicht verknüpft. Und oft sind Strafen bei uns so, dass wir es willkürlich geben. Also wir sind genervt, wir sind gestresst und wir finden, es muss sofort sich verbessern. Also machen wir einfach schnell etwas, was uns in den Sinn kommt. Später ist dann oft, gibst du mal dein Handy ab oder darfst nicht Fernsehen schauen. Das kommt dann ein bisschen später. Und das ist ja auch so, dass wir das machen, nicht weil wir das jetzt lustig finden als Eltern, sondern wir sind in einer Not und wissen uns ja dann im Moment auch nicht zu helfen. Und gerade deine Situation am Esstisch ist so ein bisschen typisch, weil das sind dann auch wieder Übergänge, also oft kommen sie von etwas anderem zum Essen, dann haben sie meistens ja noch Hunger vorher, also oder vielleicht sind sie auch schon müde je nach Phase vom Tag, also du hast mehrere Sachen, die zusammentreffen und dann braucht es für das Kind eben nicht mehr viel, dass dann wirklich eben anfangen zu trotzen, wie wir jetzt das vorher gesagt haben, weißt, so in den Wutanfall hineinkommt oder was dann dein Kind macht. Das sind ja alle ein bisschen unterschiedlich. Aber es braucht dann einfach nicht mehr viel, weil eigentlich der Ballon, ich sage immer, es ist wie ein Ballon, wie sich über den Tag füllt, explodiert dann halt einfach. Und Strafen sind von dem her eben einfach kontraproduktiv, weil sie können es nicht verknüpfen. Und sie erleben es oft als ungerecht.
Würdest du sagen, ist es besser geworden, Konsequenz daraus zu ziehen?
Wir sagen sogar Folgen.
Folgen?
Folgen. Also bei uns in der Individualpsychologie sagen wir Folgen. Du kannst aber auch Konsequenzen sagen. Es ist wirklich besser, dir zu überlegen, okay, wie kann ich am Kind das verknüpfen, dass es versteht? Eben wenn es jetzt, ich wüsste jetzt nicht genau deine Situation mit dem Tisch, weißt du, jetzt anfängt Zeichen machen und das Essen umrührt, dann musst du immer zuerst abwägen, geht es jetzt um die kindliche Entwicklung? Also willst du zuerst mal schauen, wie fühlt sich etwas an? Was passiert, wenn ich es abrühre? Wenn du aber merkst, es geht wie nicht mehr um das, dann kannst du den Teller einmal wegnehmen und sagen, hey, ich merke, du bist fertig mit Essen oder ich habe das Gefühl, du bist fertig mit Essen, ich tue es auf die Seite stellen. Und wenn das Kind mega fest oben, kannst du schon nochmal eine Chance geben und sagen, okay, gut, in dem Fall nicht. Und wenn es aber genau das Gleiche wieder macht, dann ist es wirklich fertig. Also dass du dort wie so ein bisschen schaust, okay, kann ich es mal wegnehmen und schau mal, wie das Kind reagiert.
Dass dort eben wieder Grenzen setzt, oder?
Ja, genau. Ja. Oder was super ist, wenn du einem Kind zwei Alternativen bietest. Also so eine Wahl ist oft besser, wie jetzt eben eine Strafe. Also wie sagst du, okay, look, du darfst am Tisch bleiben, aber dann spielst du nicht mit dem Essen oder du gehst vom Tisch. Obwohl Kind wegschicken ist grundsätzlich immer recht schwierig. Ich weiss nicht, wie einfach es dir gelingt, das Kind noch mit herzuschicken.
Es ist manchmal recht schwierig, weil er dann ja auch wieder aus dem WC rauskommt und ja. Einschliessen, das wollen wir auf keinen Fall. Ja. Was wir uns überlegt haben, dass wir mal eine Ecke schaffen, neben dem Tisch, dass er wie kann dort hinsitzen und einfach die Situation mal beobachten. Ich merke einfach jetzt im Gespräch, es geht zwar um die Trotzphase vom Kind, aber es kommt stark darauf an, wie wir Eltern reagieren. Ich möchte gerne aus der christlichen Perspektive schauen. Was würde uns Eltern vielleicht für das Menschenbild helfen, gerade in dieser herausfordernden Erziehungssituation?
Ich glaube wirklich wieder das gleichwertige Menschenbild, das positive Menschenbild und auch dort ihnen können sagen, weißt du, wie wenn du es jetzt vom Gott anschaust. Er sagt ja auch, wir Menschen haben den freien Willen. Also er geht ja auch nicht her und könnte ja auch eigentlich vieles voraus wahrscheinlich regulieren oder uns irgendwo anders steuern. Aber oft lässt er uns ja auch irgendwo reinlaufen. Weil er denkt, ja, okay, ich habe den freien Willen, also machen. Und bei den Kindern ist es so ein bisschen ähnlich. Wir sollten ein bisschen das Menschenbild bekommen, um zu sagen, die liebevolle Begleitung, so da zu sein fürs Kind, aber auch mal zu sagen, okay, wenn es nicht gefährlich ist, natürlich nicht auf die Strasse rennen lassen, darf es auch mal irgendwo etwas halt erleben. Weißt du, wenn jetzt mal auf eine Herdplatte langst, wenn sie schon so ein bisschen am Abklingen ist, das haben wir doch alle mal gemacht.
Haben wir alle gemacht.
Und gemerkt, ui, das ist heiss. Und so lernst du viel besser, wie wenn jemand die ganze Zeit redet. Und ich glaube, das Menschenbild, so, das wirklich das, der liebevolle Blick auf dein Kind zu haben, mit dem Wissen, hey, ich bin zuständig, um irgendwo die Begleitung zu machen.
So wie Gott eigentlich mit uns Menschen auch unterwegs sein soll.
Ja, genau. Und wirklich auch in dieser Beziehung. Also wir sollten ja auch mit dem Gott in der Beziehung sein und immer wieder austauschen und auch in Kontakt gehen. Und für mich ist sowieso so ein bisschen der Leitsatz von mir ist immer, Erziehung geht nur über Beziehung. Also desto besser deine Beziehung ist zum Kind, desto besser akzeptiert es auch etwas von dir.
Warum ist jetzt gerade Geduld etwas, was ich ganz sicher nicht als Stärke habe? Warum ist jetzt Geduld keine Schwäche, sondern eben gerade eine wichtige Stärke?
fragst jetzt Gott die Richtung. Ich bin auch nicht so die geduldigste Person. Ich musste das auch fest müssen lernen mit dem Kind und jetzt wieder mit dem Hund. Aber wirklich, Geduld ist eigentlich eine Stärke, weil, ja, weil wir dann in der Ruhe etwas können am Kind auch beibringen können. Also, weißt, wir können es wie aushalten, wir können es wie mitbegleiten und wir können auch Zeit geben, am Kind einen Entwicklungsschritt zu machen. Und wenn wir immer im Stress sind, übertragen wir das ja auch nochmal aufs Kind. Also das Kind wird auch schneller gestresster, weil es unsere Emotionen auch spürt. Und für das Kind ist das auch schwieriger. Also es ist dort wieder, es hat schon fast mit der Koregulation zu tun, weißt du, was wir gesagt haben. Einfach, desto geduldiger ich bin, desto eher akzeptiere ich auch etwas vom Kind und verstehe es auch nicht gerade immer persönlich. Und desto gestresster oder durchtakter mein Tag ist, desto weniger Platz hat es ja auch für mal einen Ausbruch vom Kind. Und wir können es auch ein bisschen so anschauen, ich habe mal ein Video dazu gemacht, wenn du quasi das Kind hast, das am Spielen ist oder, und du bist am Kochen und merkst, oh, oh, ich habe die Eier vergessen.
Ganz schwieriger Moment.
Super, oder? Jetzt müssen wir das Kind unter den Arm klemmen, mit dem geht posten. Das Kind ist aber so im Spielen und versteht ja nicht, warum du jetzt musst posten, weil das kann es noch gar nicht machen, die Verknüpfungen. Und das ist ganz ein schwieriger Moment, ja, weil dann bist du im, so in einem Stress rein und dort ist wirklich wie die Frage, was mache ich jetzt, oder? Mhm. Und dort kann es wie helfen, wenn du wirklich nochmal zurückstehst und sagst, okay, wie schlimm ist es, wenn jetzt das Essen eine halbe Stunde später auf den Tisch kommt und ich dann mit dem Kind das langsam aufbaue, dass ich jetzt aus dem Haus muss, anstatt ihn wie rauszureissen aus etwas.
Ja. Was schwierig ist, während dem Mittagessen kochen, also am Pfanne auf dem Herd steht.
Ja, das ist so.
Wir sind immer noch bei der christlichen Perspektive. Wie kann jetzt die christliche Haltung vielleicht Eltern auch entlasten, dass wir nicht so unter dem Druck stehen?
Hey, ich glaube, da kommt es aber wieder auch ein bisschen auf das Menschenbild drauf an, das du vorgesagt hast. Weil wenn man sehr fest an, weißt du, wenn es uns um Leistung geht, um etwas...
Wir müssen etwas machen.
Ja, also weißt du, dass du das so fest verankert hast, dass du vielleicht, ich muss Leistung bringen, ich muss genügen, ich bin nur gut genug, wenn ich zehnmal am Tag bete zum Beispiel, sonst hat Gott mich nicht mehr lieb. Und wenn du das auch Gefühl hast beim Kind, dann ist es ja mehr ein Stress. Also ich glaube, wenn du so deine christliche Haltung hast und sagst, ja, es ist eben, Beziehung ist wichtig und ich darf auch das wieder reinbringen, den Glauben, oder eben auch mal beten darüber und sagen, hey, siehst du meine Thematik, wo ich gerade stehe, mit meinem Kind, das fordert mich gerade mega raus. Dann kann es auch ein Anker sein, wenn du es wie abladen im Gespräch mit Gott. Aber wenn du es als Leistung anschaust, dass du das auch noch machen musst, dann ist es natürlich kontraproduktiv.
Jetzt machen wir ganz viele Fehler als Eltern. Gerade in dieser Trotzphase, ich verwünsche mich immer wieder, ich mache Fehler. Ich tue nicht richtig reagieren. Was heisst es denn genau, Fehler dürfen machen? Für Kinder wie auch für Eltern?
Also erstens sind wir alles Menschen. Wir machen einfach unsere Fehler. Da dürfen wir wirklich auch nachsichtig mit uns sein. Und das Kind lernt eben wieder von uns. Also wenn es sieht, hey, die machen auch nicht alles perfekt und wir uns können entschuldigen und sagen, hey, es tut mir leid, da habe ich falsch gehandelt, dann ist das für uns ein super Lernprozess. Und auch zu merken, okay, Fehler sind auch ja wieder Entwicklung. Also es gehört ja dazu, Fehler zu machen, denn nur durch Fehler lernen wir. Und wenn Fehler für uns etwas sind, so, es darf nicht sein, ich bin dann nicht mehr genug, ich genüge nicht mehr oder bin nicht mehr wertvoll, ist das eigentlich etwas unblöds, wenn wir das durchs Leben mitnehmen? Weil wir machen einfach Fehler im Leben. Viel schöner ist, wenn wir können sagen, ja, ich habe da jetzt falsch reagiert, aber ich lerne ja etwas daraus. Ich weiss fürs nächste Mal, das bringt nichts und kann mich aber entschuldigen. Oder?
Ist aber auch ein schwieriger Moment. Eben, wenn ich gerade einen Fehler mache, dann habe ich nachher richtig viel ein schlechtes Gewissen, dass ich sage, oh nein, jetzt habe ich so kacke reagiert, sorry für das Wort. Aber gleich ist es mega wichtig, dass wir wissen, für Kinder, oder würdest du es so sagen, Kinder sehen uns als perfekt an. Wenn wir nachher uns entschuldigen bei den Kindern, werden wir durch ihre Augen noch perfekter. Kann man das so sagen?
Nein, die Kinder sehen uns einfach so als erhaben. Die können alles, denen gelingt alles, die machen alles. Aber irgendwann dann nicht mehr, gell? Also eben in der Pubertät ist klar, dann sind wir das überhaupt nicht mehr und schon viel vorher nicht mehr. Aber in dieser Kleinkindphase schauen sie uns wirklich so an, so, wow, denen gelingt das, die können kochen, die können dieses, die können jenes und sie ja noch nicht, sie müssen das alles lernen. Und wenn sie wie merken, hey ja, aber auch ihnen passiert ein Fehler, dann ist das einfach für sie auch irgendwo mal schön zu sehen, weil sie haben noch so viele Sachen, die ihnen nicht gelingen, oder? Mhm. Also zu merken, es ist einfach auch menschlich, dass uns nicht alles gelingt. Und dass man aber immer wieder kann sagen, es tut mir auch leid. Also Nicht jeden Fehler musst du dich entschuldigen. Ich meine, es kann etwas sein, wo du jetzt sagst, okay, ist mir jetzt etwas umgekehrt, dann musst du dich ja nicht entschuldigen. Aber wenn du jetzt einen Fehler machst im Verhalten gegenüber dem Kind, kann man sich ja entschuldigen. Und das Kind kann das ja dann auch übernehmen und später sagen, hey, ich komme vielleicht auch zu dir und sage, hey, Papi, jetzt habe ich auch einen Fehler gemacht, es tut mir leid.
Mega schön. Zu wissen, dass wir Fehler machen dürfen und dass auch wir nicht perfekt sind als Eltern.
Hey, also Alfred Adler würde jetzt ja sagen, weißt, wenn wir irgendwo, wenn uns etwas nicht gelingt, gehen wir so ein Minderwertigkeitsgefühl rein. Und das ist so ein unschönes Gefühl. Und wir wollen das ja nicht haben. Wir wollen das irgendwo überwinden. Und gehen aber dann in eine Überkompensation. Und oft verhalten wir uns dann eben, wenn wir etwas falsch machen oder eben uns etwas dort reinbringt, das muss nicht mal etwas Falsches sein, verhalten wir uns ganz komisch. Einfach, um das wieder zu verbessern. Und wenn wir einfach bewusst machen, hey, ja, jetzt geht es mir gerade nicht so gut, weil ich glaube, einfach irgendwo eben in einem Gefühl hinein bin, wo ich das Gefühl habe, ich genüge nicht mehr oder ich bin nicht mehr wertvoll, dann ist das schon mal der erste Schritt. Und dann kann man dort auch eben merken, hey, was brauche ich denn eigentlich als Erwachsene? Und oft haben wir das ja selber nicht so gelernt, mit diesen Fehlern umzugehen. Weil es vielfach so ist, wenn du einen Fehler machst, dann bist du einfach nicht mehr gut genug, oder? Und das dürfen wir wirklich aufbrechen.
Ich würde sagen, es ist auch mega wichtig, dass man dem Kind erklärt, was ich als Papi oder ich als Mami jetzt wirklich brauche.
Also du meinst deine Bedürfnisse?
Ja, jetzt gerade in dieser Trotzphase vielleicht auch.
Ja,
oder nachträglich.
Man kann gut sagen, hey, ich schaue, jetzt ist es mir einfach gerade zu viel, es ist mir zu laut, jetzt muss ich mich schnell zurücknehmen. Das Kind kann jetzt eben so von 1,5 bis 3 das noch nicht so verstehen, was du jetzt brauchst. Aber sagen darfst du es trotzdem. Auf jeden Fall kannst du es erwähnen. Später können sie es ja dann auch verstehen. Aber so die ganz Kleinen können eigentlich sich noch nicht in dich hineinversetzen. Was braucht jetzt ein anderer Mensch? Das geht noch nicht.
Mhm. Ich möchte gerne ein bisschen auf Alltagstipps kommen. Was hilft mir jetzt konkret in so einem Wutanfall? In einem akuten Wutanfall, wo jetzt einfach plötzlich schön am Essen, alles stimmt und dann macht der Teller und er ist am Boden, es tätscht. Was hilft?
Dir selber oder im Umgang mit dem Kind?
Beides.
Beides. Hey, also ehrlich sage ich immer so, wie ein Rezept. Du musst dir überlegen, was für Zutaten brauche ich. Einerseits brauchst du vielleicht mal eine Prisengelassenheit. Einfach mal zu sagen, okay, Moment mal. Dann hilft es mir immer, mir jetzt selber, das muss jeder für sich herausfinden, zuerst mal durchschnaufen, bevor ich handle. Also zuerst mal warten und nicht gerade drauf losschiessen. Also zuerst mal sagen, Moment, einschnaufen, ausschnaufen oder mal auf 10 zählen. Und dann nochmal überlegen, okay, wie soll ich jetzt handeln? Also was ist jetzt genau passiert? Und wenn dann weisst, ah, es ist die Phase, das Kind hat jetzt, kann jetzt gerade nicht anders, kannst du das wirklich nochmal anders büscheln. Und dann geht es aber fest darum, ich würde immer beim Erwachsenen ansetzen, was brauchen wir als Erwachsene, damit wir eben nicht anfangen, auch mitschwingen, sage ich, in die Wut hineinzukommen. Und da braucht jeder etwas anderes. Mir hat es zum Beispiel immer geholfen, summen. Weisst du, so einfach mal anfangen zu summen oder ein Lied zu singen oder Musik hören. Aufstehen ist auch super, das Fenster öffnen. Oder was gut ist, wenn du dich auf etwas ganz anderes konzentrierst. Also wenn es jetzt nicht ein dringender Notfall ist, wo du eben sofort musst handeln, kannst du einfach mal sagen, Moment, ich schaue mal, wie viele grüne Tischsätze haben wir zum Beispiel. Oder fängst du etwas anzuzählen. Irgend so etwas. Einfach etwas, was dich für den Moment so aus dem rausbringt, damit eben wieder in eine Balance kommst. Und es hat ja viel mit dem Nervensystem zu tun. Weil wenn das so überlastet ist, oder? Dann musst du es wie koregulieren, also du selber eigentlich, dich überlisten. Und dann helfen all die Strategien. Es kann auch ein Mantra sein, wo du dir vorüberlegst. Was jeweils sage ich in so einer Situation mir selber? Aber das musst du ein bisschen einüben. Also es sind halt oft Sachen, die jetzt nicht gerade zuerst mal funktionieren, sondern wo man sich eigentlich schon vor muss damit beschäftigen. Weil wenn du schon in der Wut rein bist, dann kannst du gar nicht mehr. Also dann können auch wir Erwachsenen nicht mehr sinnvoll handeln.
Mhm.
Es ist dann wirklich so, dass Flucht, Kampf oder Erstarren, weißt, anders geht dir dann wie nicht mehr. Und darum ist auch bei uns gut vor und, was bei uns Erwachsenen oft Thema ist, dass es eben nicht der eine Wutanfall am Tisch ist, sondern dass wir uns überlegen müssen, wie geht es mir eigentlich, wenn ich am Tisch sitze. Wie viel hat sich vorher schon aufkumuliert bei mir, dass ich schon lange nicht mehr in einer Balance bin und eigentlich es auch nicht mehr viel braucht, bis es mich verjagt. Das haben wir jetzt wieder den Ballon nehmen, weißt. Also so arbeite ich oft mit den Leuten in der Beratung, um mal herauszufinden, wann am Tag fängt es eigentlich an, dass du merkst, jetzt bin ich schon gar nicht mehr so ganz stimmig unterwegs. Und oft ist nicht der eine Trotzanfall vom Kind, sonst habe ich schon viel, viel vorher angefangen. Nur der bringt es dann auch noch zum Überlaufen für uns. Muss nicht, kann. Gell? Es ist immer individuell.
Das kann ja aber schon früh am Morgen anfangen.
Ja. mega früh, du stehst auf, es klingt dir schon etwas nicht oder du hast schon mal schlechte Laune. Es kann einfach sein, weil du aufstehst und es geht dir nicht gut. Hast Kopfweh. Und dann ist es eben, sich zu viel bewusst zu machen, heute bin ich einfach sensibler unterwegs, heute wird es nicht viel brauchen und das verjagt mich. So dort schon. Oder am Kind, wenn es ein bisschen älter wird, mit 1,5 kannst du das noch nicht. Hast du ein 4-jähriges Kind, kannst du mal sagen, hey, schau, ich bin heute einfach nicht gut gelaunt und es ist einfach so, ich vertrage viel weniger. So, also tut mir jetzt schon leid, wenn ich vielleicht schneller laut wird. Also du kannst das auch schon mal vorausgeben. Und die Kinder können mit dem zum Teil recht gut umgehen und können du das manchmal auch wirklich sagen, oh nein, jetzt ist nicht gut bei Mami. Vielleicht dann eben, Kind ist noch ein bisschen früh, aber so ab Schulanfang kannst du das wirklich super gut machen.
Also ich könnte das dann auch mehr einordnen.
Ja, sie wissen dann, ah, okay, es hat nicht mit mir zu tun. Dabei hat es immer so ein bisschen die Tendenz, sie nehmen alles auf sich. Sie haben dann das Gefühl, ich bin immer allem schuld, die Eltern sind nicht gut gelaunt wegen mir. Und dann verstehen sie, es geht nicht um mich, ah, der hat einfach sonst schon mal eine schlechte Laune. So ein bisschen. Und du hast vorhin noch gefragt, ja, die Alltagstipps auch fürs Kind, weißt du? Beim Kind ist es wirklich sehr unterschiedlich. Eben, vielleicht lange, wenn du aufstehst und das Kind in den Arm nimmst und sagst, hey, ja, ich merke, jetzt bist du einfach gerade überfordert oder gerade das Essen, das hast du jetzt einfach wirklich nicht gern. Oder keine Ahnung, was es denn ist, oder? Oder es ist einfach zu laut oder zu viel, dass du anfängst, eigentlich Gefühl vom Kind zu spiegeln. Das geht aber nur, wenn du selber gut reguliert bist. Also, wenn du kannst aufstehen oder hergehen, in den Arm nehmen und sagen, hey, ich sehe, du bist jetzt einfach gerade wütig, auch immer so ein bisschen sagen, was du das Gefühl hast, könnte das Kind für ein Gefühl haben, weil sie können es noch nicht benennen. Sie merkt oft schon im Bauch, weißt, etwas ist nicht stimmig. Manchmal haben sie auch Bauchweh, aber eigentlich ist es ein Gefühl, wo irgendetwas auslöst. Aber für sie gibt es wie Bauchweh, weil sie können es nicht in Wort fassen.
Sie können dann nicht sagen, wo ist jetzt der Schmerz eigentlich,
genau.
Oder?
Ja. Du kannst ihnen wie helfen, dann zu erklären, was könnte es jetzt sein. Es gibt aber auch Kinder, wo du wie musst daraus rausholen. Also ich habe schon in Extremsituationen, die sind aber ein bisschen älter gewesen. Ich habe in einer Sonderschule gearbeitet, für Kinder im Bereich ADS und ASS. Und dort hat das Kind sich nicht mehr beruhigen. Und dann bin ich auch in meinen Anschlag gekommen, weil eben irgendwann, die sind dann auch schon ein bisschen grösser. Habe ich auch gemerkt, was machen wir jetzt? Und dann habe ich angefangen, Zeitungspapier verkrugeln. Dem Kind anrühren und das ist zuerst so ein bisschen wie eine Provokation gewesen. Aber es hat dann angefangen mitzumachen und irgendwann hat es die Gefühle können, du das regulieren, weil es gemerkt hat, es ist eigentlich noch lässig. Also ich kann jetzt auch meine Wut abbauen durch ein Spiel, das ja nicht wehtut. Es kann auch ein weicher Böller sein. Also manchmal braucht ein Kind wirklich von uns auch etwas, damit es runterfahren kann. Unabhängig von einer Umarmung, weißt
du. Ist jetzt wie so ein bisschen ein Ablenkungsmanöver, das du jetzt hier beschrieben hast, ja. Mit dem Papierknäuel wegrühren. Würdest du sagen, das ist auch etwas, das nützen kann? Das Kind ist voll im Trötzlein und du sagst, hey, schau mal, da aus, hat's einen Vogel. Mega cool, der ist bei uns im Vogelhäuschen.
Kann, aber eben, es ist wirklich so, jedes Kind ist anders. Du das kannst dir jetzt wie nicht sagen, das funktioniert genau bei deinem Kind, aber es ist immer gut, wenn du so Sachen probierst.
Jetzt hast du vorher ein bisschen angesprochen, eben, man kann sich überlegen, die grünen Tischsätze hast du angesprochen. Jetzt hat es im Lidl an der Kasse hat's keine grünen Tischsätze. Was mache ich dann?
Hey, also dann ist es manchmal wirklich so Augen zu und durch, weißt. Manchmal geht es einfach nicht, dass du jetzt kannst, also das ist auch mehr aufs Kind gelenkt, also manchmal musst du wie aushalten, dass das Kind jetzt halt mal tober in dem Wägeli und dass du dir wirklich wie sagst, hey, ich kann jetzt eigentlich nicht mehr viel machen, wie mich auf das konzentrieren, was ich jetzt machen muss. Das heisst, ich muss jetzt schnell den Kassenvorgang fertig machen und dort wirklich nochmal versuchen, kann ich einschnaufen, ausschnaufen, weißt. Oder eben Summe hilft mir mega gut. Wenn du einfach ein Lied anfängst zu summen.
Willst du das jetzt im Lied anfangen, so ein
ja,
Lied singen?
Also nicht singen, ich kann eh nicht singen, also geht dann wieder da davor. Aber summen, das kannst du ja wie auch fast so ein bisschen innerlich machen. Weißt, da musst du nicht wahnsinnig laut werden. Da kannst du ja ganz fein ein bisschen summen. Und das hilft mir schon mal so ein bisschen zu sagen, okay. Oder einfach mir selber sagen, Moment, ruhig bleiben, einschnaufen, ausschnaufen. Also da hilft wirklich so wie ein Mantra, wo du vorher aber wirklich überlegt hast, was mache ich denn? Und dann kann es aber auch mal sein, dass auch dort in die Schweiz kommt und sagst, hey, das ist einfach auch menschlich, gell? Dass man nicht immer perfekt handelt.
Das ist einfach so, genau. Auch nicht im Lidl an der Kasse, gell?
Nein.
Wie können wir Eltern jetzt mit unseren eigenen Grenzen besser umgehen? Wir stoßen selber immer wieder an die Grenzen. Ich weiss nicht, wie ich so umgehen damit mit dieser Trotzphase.
Hey, also die eigenen Grenzen sind auch ein Akzeptieren, weißt, dass ich jetzt halt Grenzen habe, ich darf Grenzen haben, ich muss nicht alles vertragen oder alles aushalten können. Und ich glaube, Akzeptanz ist schon mal gut zu merken. Ich zum Beispiel merke, wenn es dann sehr laut wird, vertrage ich das mega schlecht. Und dann werde ich hässig aufgrund von der Lautstärke. Und dort hat es mir wie genützt, dann halt wirklich einen Kopfhörer oder einfach die Stöpsel rein mit Musik. Auch wenn das Kind vielleicht komisch findet, dass du jetzt da Musik hörst, während das Kind trotzt. Aber ich mache es ja für mich, um zu merken, okay, das ist jetzt halt meine Grenze. Ich kann das jetzt nicht anders. Es geht jetzt nicht anders. Ich kann es nicht aushalten, weil dann werde ich noch wütiger. Also mache ich etwas, was mir gut tut.
Und beim Kind passiert ja in der Trotzphase eigentlich grundsätzlich auch nichts. Ausser du hast, wie du vorher gesagt hast, das Kind schlägt den Kopf am Boden, dann musst du wahrscheinlich eingreifen, oder?
Hey, auch dort, also weißt du, in der Regel, also jetzt bei meinem Sohn ist es nicht so gewesen, dass das ewig lang gedauert hat. Sich 2-3 Mal, dann hat er von allein aufgehört, weil es ist ein Plattenboden gewesen, also es tut ja dann auch schnell mal weh. Und wenn du jetzt aber wirklich merkst, es könnte viel, viel länger gehen, dann würde ich schon eingreifen. Also wenn du wirklich das Gefühl hast, hey, ui nein, es gibt auch Kinder, die haben dann so, weißt du, die kommen jetzt so in ein Brüllen rein, dass für den Moment wie ohnmächtig werden. Das habe ich zum Glück nie gehabt, das gibt es aber auch. Dort wüsste ich jetzt im Fall auch nicht so genau, wie du handeln musst. Dann müsste man sich dann, glaube ich, mal ärztlich informieren, weißt, was braucht das Kind dann. Aber es gibt wirklich, dass das Kind sich so steigert, ja, dass dann das einfach passiert. Und ich glaube, wirklich wichtig ist, dass, wie du jetzt gesagt hast, hey, ja, wie gehe ich mit so einer Trotzphase um? Ich glaube, einfach auch zu merken oder zu wissen, es ist eine Phase. Es hat mal so ein cooles Lied mit diesen Phasen. Und das wirklich wie zu merken, hey, es ist ein Lernprozess und es ist etwas, was passiert beim Kind. Und es kann wirklich nicht anders. Ich glaube, das hilft wirklich schon so fest, wenn du verstehst, eben, es geht nicht als Papi, es geht nicht um dich irgendwo, ja, zu nerven oder so, sondern es ist einfach der Moment, wo das Kind nicht anders kann reagieren. Wenn das sich jetzt wieder herziehen bis in Schulalter, dann, oder sogar schon Kindesjahr und es nicht besser wird, dann müssen wir wirklich drüber schauen. Weil dann ist es vielleicht nicht mehr eine Trotzphase, sondern es ist ein Lernmuster vom Kind. Das heisst, das Kind hat wie gelernt, wenn ich so handle, reagieren meine Eltern wieder und das gibt mir wieder Bestärkung.
Also ich bekomme dann vielleicht auch das, was ich will.
Entweder das oder ich habe einfach Aufmerksamkeit mit meinem Verhalten, auch wenn es negativ ist. Mhm. Aber nicht zwischen 2 und 4. Also dort ist wirklich einfach mal. Genau.
Also würdest du sagen, es braucht die Trotzphase?
Ja, also brauchen doch. Ich glaube, es ist eine gute Sache, weil, weil das Kind wirklich darf merken, ich kann etwas selber bewirken. Mhm. Wir müssen dem Kind aber auch die Möglichkeiten geben, am Tag irgendwie einzubauen, dass es etwas bewirken kann. Es ist so ein, wirklich ein schöner Lerneffekt. Es darf aber auch lernen, Frustration gehört dazu im Leben und haut mich auch nicht gerade um. Also ich kann wie das aushalten und es ist trotzdem noch möglich, weiter zu leben oder unterwegs zu sein. Genau.
Ich möchte nochmal konkret auf einen Alltagstipp kommen. Was hilft mir jetzt nach dem Konflikt, wieder die Verbindung mit meinem Kind wieder aufzubauen?
Hey, also wichtig ist, dass ihr wieder einfach Zeit miteinander könnt verbringen. Was das jetzt genau ist, ob das jetzt ist, dass du das Kind in den Arm nimmst, mit ihm ein Büchli anschaust, mit ihm ein Spiel machst oder einfach mit ihm ansitzt, das Kind hebst, ist eigentlich nicht so wichtig, was. Dort kannst du rausspüren, was macht das Kind dann gerne. Also das, was das Kind cool findet, das würde ich übernehmen zu machen, weil das zeigt dem Kind wieder, ah, okay, die verstehen mich, die gehen dort drauf ein, auf das, was wichtig ist für mich. Und auch mal zu sagen, hey, ich liebe dich, auch wenn wir jetzt gerade eine schwierige Situation hatten, es gerade laut geworden ist oder für dich auch nicht einfach war, ich liebe dich trotzdem. Also das immer wieder zu sagen, die Liebe hat nichts mit dem Verhalten zu tun. Man kann auch mal einem Kind sagen, jetzt vielleicht nicht mit 1,5, aber so mit richtig 4, hey, schau, wenn du die Vase von meinem ferne Verwandte kaputt machst, ist das für mich schwierig, weil da hängen meine ganzen Emotionen dran. Das finde ich nicht lässig, vor allem vielleicht nicht, wenn ich davor schon gesagt habe, spielst du nicht mit dem Böller. Aber das hat eigentlich nichts mit der Liebe zu tun. Also das Kind immer versteht, ich bin geliebt, egal was für Verhalten das ich mache. Das Verhalten ist schon, wo man thematisieren darf, aber nicht die Liebe.
Kann man ja auch sagen, aus der göttlichen Perspektive, jetzt, Gott liebt uns ja auch wenn wir Fehler machen.
Genau, und Gott vergibt ja uns und wir dürfen uns ja auch beten darum und sagen, hey, kannst du uns vergeben? Und so dürfen wir es vielleicht auch ein bisschen mit uns selber machen. Mhm. Uns eben auch selber vergeben oder dann halt wieder den Bezug zum Gott machen und sagen, hey, schau, ich weiss, ich hätte nicht so sollen handeln, aber es ist im Moment ja nicht anders möglich gewesen. Es ist ja meistens nicht so, eben, dass wir es bösartig machen, sondern wir können auch nicht anders handeln.
Mhm. Gibt es einen Gedanken, wo du jetzt ja, würdest weitergeben den Eltern, die in diesen stressigen Moment völlig einen Anschlag kommen, wo ihnen könnte helfen?
Es ist alles nur eine Phase.
Schön. Alles, bis 18.
Bis 18. Genau. Ich glaube nicht, dass das wahnsinnig viel hilft. Also was mir persönlich extrem geholfen hat, ist ein Verständnis für Kinder zu bekommen. Wieso mich mehr mit der Entwicklung auseinandersetzen und zu merken, wann ist so ein bisschen was beim Kind, Weil dann hast du ganz einen anderen Bezug und merkst, okay, eben, es geht wirklich nicht um das, dass mich das Kind einfach per se doof findet, weißt du. So, das hat mir mega geholfen. Ja, und die Beziehung, also ich glaube, den Fokus fest auf das zu legen, was gut läuft. Also vielleicht, wenn du so eine Phase wieder gehabt hast oder am Abend im Bett bist und sagst, hey, es ist einfach den ganzen Tag wieder nur gewesen, dann hol dir mal einen Block mit Häuschen, so die kleinen, weißt du, viereckigen Häuschen, und geh mal Kreuzchen machen, wie viele Sachen sind am Tag wirklich nicht gut gelaufen. Und dann kommst du ganz ein anderes Bild, weil dann merkst du, vielleicht sind es 3 Häuschen, aber der Block ist ja riesig. Und es hätte vielleicht dutzende Häuschen drauf. Und du hast 3 abgestrichen, die nicht gut gelaufen sind. Einfach auch dort nochmal zu schauen. Wir haben den Fokus fest als Eltern oder sowieso als Menschen auf dem, was nicht gut läuft, und viel weniger auf dem, was eigentlich gut läuft. Und das, der Blickwinkelwechsel ist wichtig. Wirklich zu sagen, hey, aber Moment mal. Auch dir selber zu sagen, was habe ich denn heute alles gut gemacht? Vielleicht habe ich 3-mal eine Trotzphase super begleitet und die 4. habe ich halt nicht mehr begleiten. Ja, du hast aber 3-mal super korreguliert. Dann darfst du das aufschreiben und sagen, hey, mega gut. Es ist noch eine, die ich nicht geschafft habe. Nachsichtig, weißt du, so, auch mit sich selber.
Ein Lernprozess auch für uns Eltern.
Ja, genau.
Sehr schön. Also jetzt, alle da außen Eltern, die gerade in dieser Trotzphase reinstecken, was hast du noch für einen Tipp? Wo setzen wir gerade als erstes an?
Bei sich selber. Wirklich fest bei sich ansetzen und sagen, hey, Moment, warum macht mich das eigentlich so fest wütig? Warum werde ich so hässig, wenn das Kind diese Phase hat? Dort mal drüber schauen. Weil es kann auch etwas sein, was mit unserer Vergangenheit zu tun hat. Dass man irgendein Gefühl, das bei uns ein Gefühl hochkommt, das mit der Vergangenheit zu tun hat. Also zuerst mal so ein bisschen herschauen, wieso werde ich so fest wütig? Oder wann am Tag fängt es eigentlich an? Und mir dann wirklich nochmal bewusst zu werden, was tut mir persönlich gut? Habe ich dann eigentlich auch genug Auszeiten für mich selber? Oder würde es mir helfen, wenn ich sage, hey, dann tue ich mir einen Babysitter, der mehr kommt und ich ein bisschen mehr Pausen habe? Weil ich sage immer den Eltern, hey, desto besser es euch persönlich geht, desto besser könnt ihr koregulieren, desto besser könnt ihr auch Beziehung herstellen, desto besser sind ihr überhaupt mit dem Kind unterwegs. Also immer zuerst bei euch schauen, was braucht ihr, und dann könnt ihr das auch wieder weitergeben.
Sehr schön. Danke vielmals, Jeanette Papadopoulos, haben wir bei dir im Atelier sein.
Sehr gerne. Danke vielmals fürs Gespräch.
Sehr schön gewesen. Danke vielmals.
Danke dir. Tschüss zusammen.
Vielleicht hast du jetzt gerade beim Zuhören gemerkt, die Trotzphase ist nicht einfach eine Zeit, die man irgendwie noch überstehen muss. Es ist mehr eine Einladung, dass wir unsere Kinder aus einem neuen Blickwinkel sehen können und dass wir auch ein bisschen gnädiger sind mit uns selber. Ich persönlich konnte wirklich viel mitnehmen aus dem Gespräch mit der Jeanette Papadopoulos. Zum Beispiel, dass einem Kind in dieser Zeit zuerst mal bewusst wird, dass es eigene Gefühle hat und eine eigene Persönlichkeit. Und das hat mir stark geholfen, um jetzt das Ganze aus einer neuen Perspektive zu sehen. Und etwas weiteres ist, im Moment von dem Trötzeln kommt es stark darauf an, wie ich mit meinen Gefühlen umgehe. Ich hoffe natürlich, dass auch du etwas für deinen Alltag hast rausnehmen und möchte dir Danke sagen, dass du dir Zeit genommen hast. Zeit für dich, aber letztendlich auch für das Kind. Wenn dich ein Thema rund ums Elternsein besonders bewegt oder wenn du dir wünschst, dass wir über etwas Bestimmtes reden, dann melde dich mega gerne bei uns auf erfmedien.ch/podcast oder auch auf unserem Instagram-Profil Elternfragen. Und jetzt verabschiede ich mich. Ich bin der Dodo Albrecht. Mach's gut und tschüssli.
Ältere Fragen.
Ein Podcast von ERF Media Schweiz.